Manchmal braucht es eine Kopfnuss, wenn das Leben mal aus der Bahn gerät. Willkommen bei Kopfnuss. Ich will gehört werden. Ich bin Sabine Herford und ihr hört den Podcast des AWO-Kreisverband Harz. Wechseln wir ein wenig die Seiten, denn bei mir sind heute Marlene Kramer-Hirz und Elke Selke. Frau Kramer-Hirz leitet den Bereich der Eingliederungshilfe im AWO-Kreisverband Harz und Elke Selke ist Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte des Landkreises Harz. Und sie gibt uns heute einen Einblick in ihre Arbeit. Und da sind wir schon mitten im Thema. Was macht denn eigentlich eine Behindertenbeauftragte?
Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit ungefähr 3 Jahren Behindertenbeauftragte im Landkreis Harz. Und meine Hauptaufgabe ist zuhören. Also zu mir kommen Menschen mit verschiedensten Problemen, verschiedensten Fragen. Das geht los mit dem Schwerbehindertenausweis. Das geht weiter mit dem Schulbesuch der Kinder. Wenn Kinder Behinderungen haben, in welche Schule dürfen sie gehen, in welche Schule müssen sie gehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Und dann natürlich geht es auch um Unterstützungsleistungen, finanzielle Unterstützungsleistungen, zum Beispiel beim Umbau eines Fahrzeugs für Rollstuhlfahrer oder beim Umbau der Wohnung, wenn sich eine Behinderung einstellt. Also alles, was Menschen mit Behinderungen betrifft, ist bei mir erstmal an der richtigen Stelle und ich kann nicht alles beantworten, weiß aber in vielen Fällen, wer hilft oder welche Grundlagen oder gesetzlichen Grundlagen es gibt. Ich arbeite viel also eigentlich ganz allein in meinem Büro, aber ganz viel mit Netzwerken, die es regional und überregional gibt. Beispielsweise den runden Tisch für Menschen mit Behinderungen beim Behindertenbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt, verschiedene Arbeitsgruppen. Ich arbeite sehr gerne mit in der Arbeitsgruppe gegen Gewalt und Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung und habe viel Kontakt zu den Behindertenbeauftragten der anderen Landkreise.
Wir bewegen uns in der Eingliederungshilfe ja ein bisschen mehr in dem Bereich der seelischen Behinderung. Wie sehen da die Berührungspunkte aus?
Ja, oftmals verschwimmt das ja. Also es ist ja selten ein Mensch, der nur die eine Behinderung hat. Also gerade bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen entwickeln sich oft auch seelische Behinderungen, weil diese Situation überwältigt einen erstmal. Also ich denke gerade mal an so einen jungen Mann, der querschnittsgelähmt ist, also der aus dem vollen Leben heraus als Sportler dann plötzlich querschnittsgelähmt war, sich jetzt bis auf einen Arm eigentlich gar nichts mehr bewegen kann. Und das sind so Situationen, damit muss man erstmal umgehen. Und der ruft mich natürlich auch gerne mal an, einfach, um mit jemandem auch reden zu können. Ja, und dieses, ich bin ja nicht rund um die Uhr erreichbar, aber ich kann dann immer auch sagen, es gibt beispielsweise auch die AWO als Ansprechpartner für verschiedene Problemlagen. Die Tagespflege, Tagesförderung und solche Sachen. Und das wissen viele Dienst. Gar nicht.
Oder den ambulanten Dienst.
Genau.
Ja.
Ja.
Genau, den ambulanten Dienst. Wir haben derzeit 12 gute Feen, die ausfliegen, werktags, ja, am Wochenende nicht, aber werktags, und fahren dann zu den Leuten nach Hause und ermöglichen denen dann auch irgendwie, sich im Umfeld zu bewegen, ja. Und Unterstützungsangebote noch zu suchen, erstmal Ziele aufzustellen, wie will ich denn jetzt meine Tage erstmal, die ersten Tage, glaube ich, oder die ersten Wochen und Monate nach einer erworbenen Behinderung, sage ich mal, die sind, glaube ich, richtig schwer, um da das zu verstehen und Perspektiven zu schaffen. Und dafür sind die Leute ja auch da, ja, unter anderem natürlich auch Unterstützung, psychologische Unterstützung. Wahrscheinlich. Manche brauchen das auch länger. Aber genau dafür ist auch so ein ambulant betreutes Wohnen da. Ich wusste das beispielsweise früher überhaupt nicht, dass es so eine Art Hilfen gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns heute hier auch unterhalten, unter anderem. Und immer miteinander auch im Gespräch bleiben, dass es halt normal ist, wenn man an das eine denkt, auch an das andere zu denken. Also weil die Hilfen ja miteinander arbeiten sollen. Und gerade hier im Landkreis Harz, finde ich, haben wir noch viel Luft nach oben.
Sind Sie da oft die erste Anlaufstelle für jemanden, der eine erworbene Behinderung hat und gerade quasi irgendjemanden braucht, um mal einen Schritt weiterzukommen?
Also es ist oft so, erstmal gibt es ja in den Krankenhäusern, also wenn jetzt jemand einen schweren Unfall hat beispielsweise und und eine Behinderung bleibt, dann sind ja in den Krankenhäusern natürlich erstmal die Ansprechpartner, die ersten Ansprechpartner oder bei der nachfolgenden Reha. Und dort wird dann auch schon immer darauf hingewiesen, es gibt eine Behindertenbeauftragte in den meisten Landkreisen, in manchen Städten auch. Und darum bin ich oftmals die erste Ansprechpartnerin für alle möglichen Fragen. Ja, und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir ganz viele Ansprechpartner, die dann wirklich weiterhelfen können, natürlich auch im Landkreis, in der Verwaltung haben, im Sozialamt und so weiter.
Das heißt, Sie sind quasi so ein bisschen der Kopf des Netzwerkes und können weitervermitteln?
Naja, so wie so eine Spinne im Netz. Also ich arbeite eben auch mit vielen Vereinen, mit vielen Einrichtungen zusammen und kenne so Besonderheiten. An wen kann man sich wenden? Und oftmals hilft es schon, wenn ich auch einen Namen sage. Ja, wenn ich auch sage, rufen Sie mal da an. Also wenn ich sage, rufen Sie mal im Sozialamt an. Dann landet derjenige ja im Sekretariat. Wenn er aber schon sagen kann, ich will zu Herrn Müller, Meier, Schulze, dann ist er erstmal schneller an seinem Ziel und hat auch von Anfang an das Gefühl, an der anderen Seite sitzt ein Mensch. Ja, das ist ganz oft wichtig, dass also so Menschen, die im Amt arbeiten, werden oftmals so als fremd oder abwehrend oder so betrachtet oder also das Gefühl, das ist eine Amtsperson, ist erstmal so ein bisschen erschreckend, dabei sind wir auch alles Menschen und haben natürlich ganz viel Verständnis erstmal auch, ja, für den, der an der anderen Seite des Telefons sitzt. Wir haben ja in unserer Familie oder Verwandtenkreis oder sowas oder Freundeskreis natürlich auch Fälle mit Menschen mit Behinderungen. Oftmals sind wir selber auch betroffen. Also das, also man muss keine Angst haben vor jemandem, der im Amt arbeitet.
Ich glaube, schwierig ist auch, dass wir aus der deutschen Geschichte heraus und der deutschen Sprache heraus und auch was Amtssprache angeht, bestimmte Bezeichnungen für bestimmte Professionen haben, die wiegen schon irgendwie ein bisschen schwer.
Ja.
Und wenn man hört, Behindertenbeauftragte, also das Wort hat irgendwie in der Aussprache ja nicht so locker, fluffig, schönes irgendwie, ja. Also irgendwie ist das ein schwerer Begriff so, ja. Und das geht mir ja ähnlich wie in meinem Bereich, also alles, was diese Diskussion ewig um Menschen mit Behinderung. Irgendwie hört das Behinderung, denkt man, da ist gleich so ein kleines Gewicht drauf. Aber es gibt auch irgendwie kein Wort dafür. Es gibt Menschen mit Handicap, sagt man, finde ich eigentlich ein bisschen besser.
Das ist ja so eine lange Diskussion und oft wird es als positiver dargestellt, wie es im Englischen ist. People with special needs. Ja, mit besonderen Bedürfnissen, ist irgendwie angenehmer, aber ich muss auch sagen, unter der Bezeichnung Behindertenbeauftragte finden mich die Leute, die etwas von mir wollen. Okay. Wenn ich jetzt Inklusionsbeauftragte oder irgendwas, dann ist es schon noch viel schwerer. Und also das ist wirklich eine Diskussion. Der Begriff wird so als abwertend empfunden und was ich eben schlimm finde, wenn jemand eine Behinderung hat, also ich sag jetzt mal, jemand im Rollstuhl sitzt, dann wird er auf einmal nur darauf reduziert. Aber es ist ja ein Mensch, der kann vielleicht super toll malen oder Reden halten oder was weiß ich. Ja, und man würde bei einem anderen Menschen sagen, oh, das ist der tolle Schriftsteller.
Ja.
Bei dem Rollstuhlfahrer sagt man, es ist ein Rollstuhlfahrer.
Ja,
ja, und das ist eben dieser Unterschied. Und ich arbeite wirklich sehr daran, die Blicke auch zu öffnen für die Potenziale. Und da wäre ich gleich bei meinem ersten Projekt. Das ist nämlich ein Fachtag, in dem es darum geht, Ausbildung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen zu betrachten. Unser Titel heißt Chancen erkennen und nutzen, Fachtag für Teilhabe in Beruf und Bildung. Der Fachtag wird organisiert von einer Gruppe von Menschen, also an der Stelle zeigt sich auch, ich arbeite mit vielen Personen zusammen, in dem Fall in Halberstadt. Das sind Einrichtungen der Behindertenhilfe, das sind Vereine, Verbände, Privatpersonen mit Behinderung, aber auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Halberstadt. Und seit Jahren wird einmal im Jahr eine Aktion, ein Fachtag zum Thema Inklusion durchgeführt. Dieses Jahr, wie gesagt, dieser Fachtag zur Teilhabe im Arbeitsleben und in der Bildung, der ist am 6. September. Und mit dabei ist beispielsweise das Integrationsamt, um zu zeigen, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, was kann man tun, an wen kann man sich wenden. Mit dabei ist natürlich auch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, um die speziellen Angebote darzustellen. Wir fangen aber an mit Impulsvorträgen, einmal von Frau Bienek, der Leiterin des Edeka Bienek in Halberstadt, die ganz vielen Menschen mit Behinderung eine Chance gibt und über ihre Probleme, also über die Schwierigkeiten, aber die Chancen auch berichtet. Und dann freue ich mich ganz besonders auf Herrn Dr. Lippmann, ein Mensch mit Behinderung, der sich bis zur Promotion hin gekämpft hat. Und ein ganz schlauer Mensch und er wird uns aber so ein bisschen auf die Realität zurückholen, auf den Boden zurückholen. Ja, und weil einfach ist es nicht und weder für die Betroffenen noch für das Umfeld, noch für die Familie oder die Kollegen, man muss nach Möglichkeiten suchen und dann findet man auch viele Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, das ist die Einstimmung. Dann folgen verschiedene Seminare, auch zum Thema technische Systeme. Wir sind ja heutzutage, es ist ja alles digital und wir haben eine ganz hoch entwickelte Technik. Wie kann diese Technik Arbeit und Bildung für Menschen mit Behinderung ermöglichen? Da ist Dr. Langer mit dabei, der technische Systeme für Menschen mit ADHS vorstellt, die es ermöglicht, den Unterrichtsstoff beispielsweise besser aufzunehmen, ohne ständig abgelenkt zu werden. Und das hilft natürlich auch beim Arbeiten. Und wir stellen auch das Berufsbildungswerk und Berufsförderungswerk als Ansprechpartner vor. Also rund um einen Tag voller Informationen und vor allen Dingen zum Kennenlernen, auch zum Netzwerken. Wir laden ein, natürlich die Betroffenen und Angehörigen von Menschen mit Behinderung und auch Arbeitgeber, auch die Industrie- und Handelskammer. Denn es geht in einer Zeit, wo jeder Fachkräfte sucht, geht einfach darum, die Augen zu öffnen. Ja, und wirklich auch diese Unterstützungsmöglichkeiten und die Chancen zu entdecken.
Wo genau wird der Fachtag stattfinden?
Der Fachtag findet statt in der Hochschule Harz in Halberstadt.
Das wäre dann ein Projekt, das Sie gerade auf dem Tisch haben. Ein anderes Projekt wäre der Beirat für Menschen mit Behinderungen sowie Senioren, der dieses Jahr im Landkreis Harz gegründet wurde. Können Sie uns dazu was erzählen?
Ja, das ist eine schöne Sache. Bereits in den vergangenen Jahren oder also in den vergangenen beiden Jahren wurde die Idee entwickelt, einen Beirat für Menschen mit Behinderungen zu gründen. Und der Kreistag hat dem zugestimmt. Dann gab es eine Ausschreibung für Interessenten und ich bin sehr froh, dass sich wirklich viele Interessenten für den Beirat gemeldet haben. Wir haben den Beirat für Menschen mit Behinderung und Senioren gegründet, um beide Themen gut abdecken zu können. An vielen Stellen gibt es Überschneidungen, nicht an allen. Es sind dann doch spezielle Bedürfnisse. Aber wenn es beispielsweise um Barrierefreiheit geht, das betrifft ganz einfach alle. Und ja, wir haben Bewerbungen bekommen und mussten wirklich auswählen. Also wir konnten gar nicht alle für den Beirat nehmen. Wir haben nämlich 5 Personen mit Behinderung im Beirat und 5 Personen, die zu der Gruppe der Senioren gehören. Dazu ist dann auch die Frau Schäffer, die Dezernentin für Soziales im Beirat und ich als Behindertenbeauftragte. Und wir haben noch ein paar beratende Mitglieder und natürlich für jedes Mitglied, für jedes gewählte Mitglied auch einen Nachrücker oder Vertreter. Ja, also das ist schon eine relativ große Gruppe und trotzdem könnte man nicht jeden berücksichtigen. Aber es ist gut, dass es so ein großes Interesse gibt. Und der Beirat ist jetzt vor kurzem gerade das zweite Mal zusammengekommen. Wir bilden jetzt Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe, die sich speziell dem Thema Barrierefreiheit annimmt. Also natürlich muss das spezialisiert werden, weil Barrierefreiheit ist so viel. Das kann die Arbeitsgruppe gar nicht auf einmal bewältigen. Aber die Arbeitsgruppe wird ihren Fokus noch finden. Also ich schätze mal, dass sie vielleicht den ÖPNV als erstes Thema wählt. Die andere Arbeitsgruppe hat das Ziel, das Thema Senioren stärker zu beleuchten. Wir planen im nächsten Jahr eine Landeskonferenz zur Situation der Senioren im Landkreis Harz. Und da wird die Arbeitsgruppe mitarbeiten. Beim Fachtag im September ist natürlich der Beirat auch mit vertreten, wird als Ansprechpartner da sein. Einige sind auch Mitgestalter, einige Beiratsmitglieder. Und so, dass das ganz gut gelingen kann. So ein Beirat, der sich aus verschiedenen Personen zusammensetzt, die aus allen Richtungen des Landkreises kommen, das war auch der Wunsch, dass wir möglichst den Landkreis gut abdecken können und nicht nur Interessenten aus Halberstadt oder Wernigerode oder Quedlinburg berücksichtigen, sondern auch die ländlichen Gebiete berücksichtigen. Der muss sich natürlich auch erstmal finden. Und das ist jetzt auch meine Aufgabe, den Beirat zusammenzuführen. Was ich noch vergessen habe, der Vorsitzende des Beirats ist Uwe Friedrich Albrecht, einer der bekanntesten Kämpfer für Inklusion im Landkreis Harz. Und seine Vertreterin ist Kerstin Römer, die auch im Land sehr aktiv ist. Und ja, also an der Stelle habe ich 2 Leute, auf die ich mich gut verlassen kann, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann und die den Beirat bestimmt zum Erfolg auch führen. Man muss natürlich sagen, der Beirat ist ein beratendes Gremium für den Kreistag hauptsächlich und für die Verwaltung. Wir haben dort Personen mit viel eigenen Erfahrungen, auch viel Expertise, die so viel mehr bewirken können, als wenn sich jemand in der Verwaltung beispielsweise ein dickes Buch durchlesen muss. Ja, da kann man dann auch mal jemanden fragen, der es aus eigener Erfahrung weiß. Ich werde ja als Behindertenbeauftragte auch gefragt nach einer Stellungnahme, wenn beispielsweise ein öffentlicher Platz umgeschaltet werden soll. Dann ist ja darauf zu achten, dass das auch barrierefrei, also unter den Maßgaben der DIN geschieht. Viel besser ist es aber, wenn man zu dem, was ich aus der Theorie weiß und aufschreibe, auch noch jemanden befragt, der aus eigener Erfahrung sagt, Mensch, ja, diese Stufe geht noch, aber das, was da ist, das funktioniert gar nicht. Oder also es gibt ja so Feinheiten, die kann man überhaupt gar nicht wissen. Ja, und an der Stelle bin ich ganz froh, dass es in dem Beirat auch engagierte Personen gibt, die gern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das klingt zukunftsweisend, aber auch nach sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich frage mich ein bisschen, warum kommt sowas erst jetzt?
Im Behindertengleichstellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt steht, dass die Landkreise Beiräte bilden können. Es steht in verschiedenen Gesetzen, dass Landkreisen empfohlen wird, Beiräte zu bilden. Das Thema Bürgerbeteiligung ist sehr wichtig. Also gerade heute ist es unheimlich wichtig, dass man dass man Menschen mitnimmt mit den Verwaltungsentscheidungen. Ansonsten hat man nur noch Leute, die auf die Straße gehen und gegen etwas demonstrieren. Wir wollen aber Menschen, die auch sich für etwas einsetzen, und da ist der Beirat eine gute Möglichkeit, die Kraft der Menschen in diese Richtung zu bringen. Warum erst jetzt? Es hätte schon längst sein können. Also viele Städte und Landkreise haben auch schon länger Beiräte. Manche haben aber bis heute auch keinen Beirat, und ich bin ganz glücklich, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Okay. Gut, haben Sie sonst noch andere Projekte, an denen Sie gerade arbeiten?
Wir haben ja jetzt gerade ein schönes Projekt abgeschlossen im Landkreis Harz, und zwar dieses Hostown-Programm anlässlich der Special Olympics Weltspiele in Berlin. Da wurden in verschiedenen Städten in Deutschland sogenannte Gastgeberprogramme für die Delegationen, die aus aller Welt zu den Weltspielen kamen, ausgerichtet. Hier im Landkreis Harz waren in Quedlinburg, in Thale und in Halberstadt Delegationen aus 4 afrikanischen Ländern. Das war eine großartige Begegnung und auch so ein Aha-Effekt, Menschen mit geistiger Behinderung aus anderen Ländern kennenzulernen. Was für mich total schön war, diese Lebensfreude mitzuerleben. Und es war überhaupt gar kein Problem, dass man die Sprache nicht hundertprozentig oder eigentlich fast gar nicht konnte. Ja, wir haben natürlich Dolmetscher gehabt, aber dieses sich zu verstehen beim Machen, also wir haben Sportaktionen gehabt, wir hatten Musikaktionen, Tanzen ist natürlich das Highlight gewesen, und man versteht sich ganz schnell, wenn man zusammen etwas macht, und das gilt für Menschen aus anderen Ländern, das gilt für Menschen hier im Land, mit Behinderung, ohne Behinderung, irgendwann verschwimmt das, wenn alle Spaß zusammen haben. Was an diesem Projekt sehr schön war, das wurde ja lange vorbereitet, weil 4 Tage in den Orten zu gestalten, mit Begegnungen, mit Sport, mit Trainingsmöglichkeiten und natürlich auch mit Erlebnissen und Kennenlernen der Region, das muss man gut vorbereiten. Da darf auch nichts schief gehen, weil es geht schließlich auch um Menschen, die besondere Bedürfnisse haben und dann auch noch eine andere Sprache sprechen. Aber an dieser Stelle sind wir zusammengewachsen, also die vielen Partner, die das vorbereitet haben, einfach viel mehr zusammengewachsen. Wir hätten uns wahrscheinlich nie so kennengelernt ohne dieses Projekt. Und das ist eben das Gute überhaupt an Projekten, wo man andere mitnimmt. Und ansonsten bin ich ja auch noch Gleichstellungsbeauftragte, und ich versuche immer, als Gleichstellungsbeauftragte bin ich ja hauptsächlich für die Gleichstellung von Männern und Frauen oder auch die Gleichstellung aller Geschlechter zuständig, für Frauenförderung zuständig, und jetzt habe ich gerade ein ganz tolles Projekt in Halberstadt mitentwickelt, den Runden Tisch für Frauen in Halberstadt, die jetzt gerade einen neuen Namen sich gegeben haben. Jetzt heißt das Motto Frauen für Halberstadt. Unter diesem Dach haben sich verschiedenste Frauen gefunden aus unterschiedlichen, also unterschiedliche Altersgruppen mit und ohne Behinderung, aus irgendwelchen Einrichtungen, die in Halberstadt aktiv sind, oder also es sind Halberstädterinnen, es sind Leute, die drumherum irgendwo wohnen, sich in irgendeiner Weise mit Halberstadt verbunden fühlen, weil es geht eben wirklich darum, die Lebensqualität in Halberstadt mit unseren Ideen und mit unserer gemeinsamen Kraft zu erhöhen. Mhm. Und das ist so eine spannende Sache. Also auch da geht es um Bürgerbeteiligung. Das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Und an diesem runden Tisch arbeiten von Anfang an Menschen aus der Werkstatt, also Frauen aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen mit. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss manche Dinge einfach nur versuchen. Und es kommen auch immer mal wieder Einwürfe, zum Beispiel, wenn irgendjemand zu schnell spricht oder zu schwer. Und so lernt man voneinander. Und wir planen jetzt gerade eine Frauenwoche im November mit verschiedenen Angeboten, vom Stadtspaziergang durch Halberstadt bis hin zu Vorträgen zur Geschichte. Eine Schreibwerkstatt ist dabei, Sport ist dabei. Hip-Hop im Rathaus Halberstadt, ein Angebot für Frauen und Mädchen. Und ich bin sehr froh, dass der Bürgermeister diese Idee mitträgt. Aber wie gesagt, an jedem Tag im November, vom 3. November bis zum 12. gibt es verschiedene Angebote von Frauen, für Frauen. Auch ein politisches Gespräch mit Landtagsabgeordneten ist dabei.
Da steht ja noch einiges an dieses Jahr. Ja. Ich habe jetzt als letzte Frage stehen, für wen sind Sie Ansprechpartner?
Also ich bin für alle Menschen Ansprechpartnerin, die irgendeine Frage haben zum Thema Behinderung. Und wie gesagt, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles sofort beantworten, aber ich kenne die Ansprechpartner oftmals und ansonsten, ich kümmere mich drum. Eins liegt mir ganz doll am Herzen, nämlich, dass wenn jeder überlegen würde, dass es ihm selbst so gehen könnte, dann glaube ich, würden wir viel mehr Verständnis füreinander entwickeln. Aber es gibt zu viele Menschen, die denken, ach naja, mich betrifft das ja nicht. Ja, aber ein Autounfall oder Sportunfall oder sonst irgendetwas oder eine Krankheit natürlich und es betrifft uns dann doch. Ja, und es ist gut, wenn man mit dem Thema auch konfrontiert wird, also dass es nicht so ferngehalten wird. Wir führen beispielsweise mit unseren Auszubildenden in der Verwaltung immer wieder einen Aktionstag durch, in dem die Auszubildenden sensibilisiert werden sollen für die Belange von Menschen mit Behinderungen, auch zum Umgang. Also ich bin ganz froh, dass unsere Auszubildenden jetzt auch immer wieder bei Sportaktionen für Menschen mit geistiger Behinderung helfen. Das gelingt total gut, aber an diesem Aktionstag setzen sich die Auszubildenden eben selbst auch mal in den Rollstuhl oder setzen eine Brille auf, die das Gefühl einer Sehbeeinträchtigung ermöglicht und erleben selbst mal, wie schwer es ist, von unserem Empfang beispielsweise im Landratsamt dann zu irgendeinem Amt zu kommen, zu irgendeinem Ansprechpartner. Ja, und auch dieses vorschnelle Helfen ist ja nicht immer gewünscht. Ja, also mir sagte vor kurzem ein Rollstuhlfahrer, dass er eben beim Einkaufen im Edeka einfach von jemandem geschoben wurde. Ja, das ist so das Schlimmste, also was passieren kann. Man fühlt sich dann ja noch viel schlechter, wenn man auch noch so Hilfe kriegt, die man gar nicht braucht. Ja, und dafür zu sensibilisieren, machen wir eben mit unseren Auszubildenden. Da habe ich noch gute Partner, nämlich das örtliche Teilhabemanagement, die dann mithelfen. Aber die Auszubildenden im Landkreis, das sind die späteren Bearbeiter im Sozialamt, im Jugendamt, im Ordnungsamt. Und darum ist es wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen, mit dem Thema.
Also ich finde das alles ganz toll und das ist auch ganz wichtig, aber trotzdem fallen immer die runter und die einen Rollstuhl im Kopf haben. Es ist eine Nummer anders, wenn man die Behinderung nicht sieht.
Manchmal vielleicht dann auch noch schwerer, ja, überhaupt zu erläutern. Oder auch, also gerade im Kollegenkreis oder so, ist das gar nicht so einfach, mit einer Behinderung zu kommen, die man nicht sieht. Ja, und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu den seelischen Erkrankungen gehen, das Verständnis dafür ist ja auch minimal. Ja. Weil damit will ja keiner was zu tun haben. Ja, das ist ja, das wird den Betroffenen dann signalisiert, und in der heutigen Gesellschaft muss jeder funktionieren. Und ja, aber die Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir alle mitnehmen.
Das sehe ich ganz genauso. Wir haben zum Anfang, als wir das Projekt Podcast Kopflos gestartet haben, haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Ja, wie fangen wir denn das jetzt an? Also was ist denn da jetzt, wer macht denn jetzt den Anfang? Machen wir vielleicht erstmal den Anfang und sagen, Mensch, Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder ganz und gar nachher Beeinträchtigung, weil es halt einfach irgendwie nicht mehr so richtig weggehen will, denen wollen wir eine Stimme geben, weil die reden von alleine irgendwie nicht. Ja, und sie müssen halt irgendwie, manchmal muss man jemanden anschieben, um zu sagen, sag doch mal, was du möchtest. Ja? Oder ja, überhaupt, was wie stellst du dir das vor? Die Leute werden sonst nie gefragt, weil sie halt nicht auffallen. Ich denke einfach, es ist unsere Mentalität. Ja, wir leben manchmal in moralischen Konventionen, die wir einfach nicht ablegen können. Erst dann, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass es einen nämlich selber betrifft. Man ist einfach eine Autoritätsperson, weil man dann aus diesem Fach kommt. Sozusagen, man muss sich mehr oder minder mit Barrieren und mit Einschränkungen, Handicaps und besonderen Bedürfnissen einmal eher täglich auseinandersetzen als ein anderer Mensch. Und nicht nur während der Arbeitszeit. Ja, sondern manchmal sogar nachts oder beim Aufstehen oder wie auch immer. Und der Treiber ist ein ganz anderer, aber es ist wichtig, und deswegen sind wir auch da, dass wir genau darüber reden und das auch anstoßen. Und ich immer wie ein kleiner Terrier sage, den Rollstuhl im Kopf nicht vergessen, ist mir ein Anliegen.
Dann würde ich nochmal schnell einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Was nehmen Sie sich noch vor und was wünschen Sie sich?
Die nächsten Monate sind natürlich durch den Fachtag dann geschaltet und die Frauenwoche. Und dazwischen habe ich noch ein ganz spannendes Projekt für Frauen. Nämlich, wir wurden ausgewählt für das Aktionsprogramm Frauen in die Politik. Das heißt, ich organisiere gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte, also der drei großen Städte und anderen Partnerinnen, ein Programm, was Frauen fit machen soll für den Weg in die Politik und dann auch bei den ersten Schritten begleiten soll. Da sind geplant Gesprächsrunden mit Politikerinnen, auch ein Mentoring-Programm, wo erfahrene Politiker und Politikerinnen ihr Wissen auch weitergeben können an den Nachwuchs und bis hin zu Argumentationstraining, Rhetorik, all solche Sachen, eine Filmvorführung. Wir haben bis Ende nächsten Jahres Zeit und ich hoffe, dass wir bei der Kommunalwahl mehr Frauen haben, die sich bewerben für ein politisches Amt. Und das sind so die drei Projekte für dieses Jahr und auch für Anfang nächsten Jahres, die mich beschäftigen. Und ansonsten hoffe ich und versuche ich auch immer noch genug Zeit zu haben für die Leute, die zwischendurch zu mir kommen, die zwischendurch anrufen und sagen, oh, ich brauche mal ganz schnell einen Beratungstermin. Bis jetzt habe ich es immer geschafft, das auch einzurichten. Ja, und was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass der Landkreis irgendwann ausreichend Geld hat oder dass es mal ein spannendes Projekt gibt, dass ich eine Kollegin in meinem Büro hätte, die mich bei dieser ganzen spannenden Arbeit unterstützt.
Das ist doch ein super Schlusswort. Sie brauchen Unterstützung. Okay.
Das glaube ich.
Das ist ja viel Arbeit und eine große Aufgabe.
Was mir auch so total gegen den Strich geht, dass man das Thema Behinderung immer mit sozialen Aspekten, also immer so in Richtung Sozialamt schiebt, das ist ja Quatsch. Ja, also das ist nicht nur ein soziales Thema oder ein Thema von Unterstützungsleistungen finanzieller Art. Das ist ein Thema, was alle Bereiche betrifft und bei uns Genauso das Ordnungsamt beispielsweise, wenn es um Behindertenparkplätze und geht, wie auch das Bauamt, logischerweise, wenn es um Barrierefreiheit geht. Also es betrifft einfach alle Ämter und nicht nur das Sozialamt. Ja, also das geht mir so gegen den Strich, dass man den Menschen mit Behinderung immer so als Antragsteller sieht.
So am Thema, wobei es natürlich klar ist, man muss es in den Fokus rücken, weil, wie Sie sagen, es zieht sich durch die Arbeit, ja. Wohnen, genau. Leben, überall. Und das ist ein grundsätzliches Ding, ganz einfach.
Ja. Wie gesagt, das ist eben so, man sieht den Menschen mit Behinderung nicht als Mensch mit Wissen und so weiter, sondern erstmal als Mensch, der Sozialleistungen beantragt. Ja. Und das finde ich völlig falsch. Ja. Und man würde sich wundern, wenn man wüsste, wie viele Personen irgendeine Behinderung haben,
ja.
Ja, und trotzdem im Berufsleben stehen und so weiter.
Ja, die Schublade geht ja erst auf und man fällt rein,
ja.
Wenn man Papier ausfüllen muss und da drauf steht, dass man eine Diagnose hat oder Diagnosen hat. Genau, erst dann geht die Schublade auf und dann ist man in der Schublade. Und dann ist man auf einmal nicht mehr so wie vorher, das ist ja das. Der Blick wird reduziert auf die Einschränkung und nicht auf das, was eigentlich einen Tag vorher da war. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich schon viele Dinge, wie zum Beispiel so eine Stelle, ja, extra jemanden in so einer Stadt, der dafür zuständig ist, für solche Anliegen. Das gibt es natürlich in Afrika wahrscheinlich eher weniger, in der Peripherie irgendwo oder wie auch immer in sämtlichen Ländern, das stimmt. Und da gibt es auch weniger Rollstühle oder weniger AOKs oder so.
Ja, manchmal aber auch weniger Barrieren.
Genau, ja. Aber daran liegt das dann eben auch, weil diese Strukturen auch gleichzeitig so gestrickt sind, dass sie am Ende der Jahre auf einmal eine Barriere darstellen und keiner mehr darauf geguckt hat, ist das denn hier noch irgendwie machbar, diese ganzen Anträge und Papiere, um zu überleben in seiner eigenen Tagesumwelt und mit seiner Tagesstruktur, muss man einen Haufen Papier ausfüllen, den Weg dahin erstmal schaffen, die Termine einhalten, die Konzentration haben und dann noch den Inhalt verstehen. Also man muss sich ja quasi heute seine Behinderung per Papier noch erarbeiten. Und das ist halt ein Paradox, was dann in einem so passiert. Ja, also die Anerkennung bekommt man eigentlich nur, oder die Hilfe eigentlich nur, wenn man seine Anträge ausfüllt, die ganzen sozialen Sicherungskisten. Macht man das aber nicht, es ist schwierig, also dann Teilhabe zu erleben und Hilfe zu erleben.
Ja, man muss ja sich aktiv einfordern, ne?
Ja.
Das ist das Problem. Und für jemanden, der im Rollstuhl sitzt und das psychisch hinbekommt, die ganzen Anträge auszufüllen und seinen Umbau voranzutreiben, der kann am Ende vielleicht einen Haken dran setzen. Aber jemand, der eine psychische Erkrankung hat...
Und im Rollstuhl sitzt, gibt es ja auch.
Ja, ja,
oder meistens eine
ganz andere Hürde zu bewältigen.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber ich denke mal, es gibt vieles, was man bei anderen Ländern auch abgucken könnte.
Mhm.
Also wo der Umgang mit Menschen mit Behinderung deutlich besser läuft als bei uns. Und wenn man zum Beispiel guckt nach Italien, wo es keine Förderschulen gibt, da denkt man erstmal, oh Gott, ja, was ist mit den armen Kindern? Und es gibt auch keine Förderschullehrer, sondern alle Lehrer sind darauf ausgerichtet, für alle Kinder zu unterrichten. Und das finde ich so großartig und es funktioniert ja. Ja, wir haben Förderschulen, die quellen über. Wir haben keinen Platz mehr für die, also wirklich ganz große Platznot. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere normalen Schulen oder die anderen Schulen eben nicht dafür ausgestattet sind, ja, alle Kinder zu unterrichten. Und da scheitern wir dann eben auch mit Inklusion.
Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Schön, dass Sie da waren. Damit sind wir durch.
Danke auch.
Ja, vielen Dank und gerne wieder.
Gerne.
Dieser Podcast wird produziert vom AWO-Kreisverband Harz. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne. Ihr findet uns im Internet unter www.awo-harz.de oder auf Facebook unter AWO Harz. Oder schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast an info@awo-harz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.